Mahnungen laut, nicht aus dem Blick zu verlieren, was auf dem Spiel steht, die internationale Ordnung, die Grundprinzipien der Souveränität, die Errungenschaften wie die UNO und ihre Charta, die Grundlagen eines friedlichen Zusammenlebens. Es ist Zeit für eine Analyse der jüngsten Ereignisse, der neuen sicherheitspolitischen Selbstverständlichkeiten, der alten Ordnungen und der weltweiten Wahrnehmung des russischen Angriffskrieges. Und dazu freue ich mich, zwei Gäste im Studio begrüßen zu dürfen, den Friedensforscher und Politikwissenschaftler Thomas Reutner von der Universität Wien, Mitarbeiter im Internationalen Versöhnungsbund im österreichischen Zweig. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Schönen Nachmittag, herzlichen Dank für die Einladung.
Und Brigadier Dr. Walter Feichtinger, Präsident des Center für strategische Analysen, einer unabhängigen Plattform für sicherheitspolitische Themen. Herzlichen Dank, Herr Brigadier, für Ihr Kommen.
Sehr gerne.
Das Ende einer Ära, historische Entscheidungen, beispiellose Schritte seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist vieles in Bewegung geraten. Wir sehen bündnisfreie Staaten, die der NATO beitreten wollen, die neutrale Schweiz, die vor wenigen Tagen Waffenlieferungen erlaubt hat, allerdings für einen rein hypothetischen Fall. Wir sehen, dass Europas Waffenimporte stark gestiegen sind. Das zeigt der gestern publizierte Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Und wir sehen, wie sich Unsicherheit breit macht, wie Einigkeit, ja, nicht gerade Konjunktur zu haben scheint, wie große Begriffe ins Spiel kommen. Natürlich, wie immer, wenn es um Krieg geht, Frieden und Sicherheit. Herr Dr. Reutner, als Friedensforscher, wären Sie so freundlich, uns Ihren Sicherheitsbegriff zu erläutern?
Ich komme ausdrücklich zum Sicherheitsbegriff dran. Sicherheit ist grundsätzlich ein Zustand, sich nicht bedroht fühlen. Da schwingt natürlich das Fühlen mit. Das heißt, einerseits kann man sich von einem Zustand bedroht fühlen und auf der anderen Seite ist vom selben Zustand eine andere Person oder ein anderer Akteur nicht bedroht. Aber wir haben natürlich eine Reihe von Erweiterungen des Sicherheitsbegriffs. Wir haben den Begriff der gemeinsamen Sicherheit, wo es darum geht, gemeinsam Herausforderungen zu bewältigen. Wir haben auch den Begriff der menschlichen Sicherheit, wo es viel weniger um Staaten geht, sondern darüber, was den einzelnen Menschen betrifft, nämlich die soziale Lage, die ökologische Lage und so weiter. Und wir haben im Zuge der Pandemie bemerkt, was menschliche Sicherheit alles bedeuten kann. Und da sehen wir natürlich einen unterschiedlichen Zugang sozusagen. Sorgt man für Sicherheit über Staaten, über Sicherheitsapparate, über Waffen, über Rüstung? Oder sorgen wir für Sicherheit durch kooperative Sicherheitsinstitutionen, durch Dialog, durch das Herausschälen von Gemeinsamkeiten und so weiter?
Herr Brigadier Feichtinger, Ihr Begriff von Frieden?
Bei Frieden hat man eine enge Definition und eine weitere Definition. Die enge Definition ist, Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Das greift natürlich sehr kurz. Ich sehe eher den anderen Begriff, den weiteren Begriff, dass eben Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg ist, sondern dass hier insgesamt ein positiver Zustand da ist, dass eben Menschen ohne Bedrohung, ohne Gefahr, ohne Ängste leben können. Und auf die Ebene darüber, das ist der Staat übertragen, heißt es, dass auch Staaten hier keine Angst haben müssen, von außen attackiert zu werden, unterwandert zu werden, bedroht zu werden, gefährdet zu werden.
Auf dieser großen Perspektive, geopolitisch, sehen wir wie im Indopazifik gerade militärische Abschreckung, so wird es von Analysten genannt, ausgebaut wird. Wir sehen in der Ukraine wie in Bachmut um jeden Meter gekämpft wird. Wir sehen, dass Russland gestern in Genf für nur 60 Tage das doch sehr wesentliche Getreideabkommen verlängert hat, nicht länger. Wir sehen internationale Organisationen wie die OSZE, die ein wenig ringen und hadern und auch nicht diese Erfolge vorweisen können. Wie steht es um Frieden und Sicherheit, wenn wir aus dieser Perspektive auf unsere Welt schauen?
Da steht es tatsächlich nicht wirklich gut, weil wir einen geopolitischen Umbruch erleben. Was meine ich damit? Wir befinden uns in einer Phase, wo die Ordnung, die internationale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, einfach nicht mehr so greift und hält, wie sie das über viele Jahrzehnte getan hat. Warum ist das so? Wir haben hier die bisherige alleinige Supermacht USA. Wir haben aber einen Rivalen aus US-Sicht, das ist China. Und wir haben einen dritten Akteur, das ist Russland, der sich auch eine geopolitische Rolle zuschreibt und mit einer regionalen Macht sich eigentlich nicht zufrieden gibt. Und dann haben wir noch Indien natürlich, das mittlerweile ja das bevölkerungsreichste Land ist und auch ganz massiv bemüht ist hier in seiner Region. Und das ist eben der Indische Ozean oder im Größeren der Indo-Pazifik hier nicht an Einfluss zu verlieren. Und genau diese Rivalitäten, die spüren wir heute. Und das ist immer so, wenn es so einen Umbruch gibt im Großen, dann kriselt es an den Rändern. Und diese Ränder sind eben einerseits zwischen Russland und Europa der Raum der Ukraine, im Prinzip das Vorfeld Russlands. Und im Indo-Pazifik ist es die sogenannte erste Inselkette von Japan beginnend weiter nach Süden hinunter, wo China sehr große territoriale Ansprüche stellt und wo sich aber die Staaten der Region dagegen verwehren. Daher suchen sie einen Sicherheitsverbündeten, das sind die USA. Und sie sind bemüht, mit China irgendwie im wirtschaftlichen Bereich gut auszukommen, weil China der wichtigste Wirtschaftspartner in der Region ist. Das heißt, diese Phase des Umbruchs ist davon gekennzeichnet, dass wir nicht nur auf Frieden a priori setzen können, sondern dass es hier auch zu gewaltsamen Handlungen kommen kann, siehe Ukraine.
Der Frieden hat einen leichteren Stellenwert in Zeiten des Friedens. In Zeiten des Krieges ist es schwierig, Friedensforscher zu sein. Als solcher, Herr Dr. Reutner, müssen Sie dagegen sein, dass Waffen geliefert werden, um die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen? Oder gebietet es der Einsatz für den Frieden, dass so ein Überfall nicht einfach Erfolg haben darf? Also gibt es so etwas in dieser Konstellation, die wir jetzt sehen, wie einen bewaffneten Pazifismus im Endeffekt, der mit Mitteln des Militärs zu einer Verhandlungslösung irgendwie drängen kann oder sogar muss?
Ja, wir sehen, dass in der Ukraine die territoriale Integrität verletzt worden ist, dass humanitäres Völkerrecht verletzt worden ist und dass es natürlich gemäß der Charta der Vereinten Nationen ein Recht auf Selbstverteidigung gibt durch die Ukraine. Es ist immer die Frage, welche Unterstützung gewähren die Staaten. Für mich ist es immer ein zentraler Punkt, darauf zu schauen, welche alternativen Konstellationen könnten sich ergeben. Wo sind konstruktive Ansätze in den internationalen Beziehungen, um hier entsprechend eine Verhandlungslösung oder eine Gesprächsbasis wiederherzustellen, so schwierig das auch gegenwärtig sein mag. Aber es gibt ja durchaus in der Bevölkerung den großen Wunsch, auch dass eine Verhandlungslösung in Österreich wie in verschiedenen anderen Staaten entsprechend unterstützt wird. Und hier Ansätze herauszukristallisieren. Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass Gespräche stattfinden? Sie haben jetzt das Getreideabkommen des Antonio Guterres von den Vereinten Nationen wieder jetzt versucht zu vermitteln. Wir haben Gefangenenaustausch. Wir haben, auch das ist ja Gegenstand von Gesprächen, die Delegation der Atomenergiebehörde in Saporischschja gehabt. Also all jene Aspekte, wie können wir verstärkt versuchen, in den Dialog zu kommen? Und der Herr Brigadier Feichtinger hat ja auch diese globalpolitische Konstellation genannt und die Ausprägung und gleichzeitig auch ein Stück weit Ursache ist, wir haben viel Vertrauen in den internationalen Beziehungen verloren. Und das drückt sich dann dadurch aus, dass wir Verträge verlieren, dass wir Erwartungsstabilität sozusagen in den internationalen Beziehungen einbüßen und da werden dann Rüstungskontrollverträge, Abrüstungsverträge aufgekündigt oder sie werden wirkungslos gemacht. Und das ist sozusagen der Punkt für den Friedens- und Konfliktforscher, hier entsprechend Ansätze zu bringen. Wie können Beziehungen wieder auf, so wie das die Vereinten Nationen sagen, es geht darum, die Menschheit von der Geißel des Krieges zu bewahren. Wie kann man solche Bedingungen wiederherstellen?
Da darf ich gleich einhaken, was ist denn der wesentliche Punkt, die wesentliche Voraussetzung dafür? Das ist Vertrauen. Und genau dieses Vertrauen wurde ja in letzter Zeit unglaublich erschüttert durch diesen Überfall auf die Ukraine. Und wir wissen genau, wenn es zu so einem Vertrauensbruch kommt, dann dauert es sehr, sehr lange, bis man das wieder zurückgewinnen kann und dass dieser Vertrauensbruch auch zu einer gewissen Gewaltspirale führt. Ja. Und genau das haben wir, dieses Sicherheitsdilemma. Und das Sicherheitsdilemma besagt, wenn man kein Vertrauen in den anderen hat, dann interpretiert man alles, was nur irgendwie passiert, negativ und sieht es als eigene Gefahr, als eigene Bedrohung. Und aus dem heraus kommt dann auch die Rüstungsspirale, weil wenn man alles negativ interpretiert und sagt, ui, der hat eine neue Rakete gekauft, der hat ein neues Gerät, irgendetwas anderes, dann müssten wir dann gleich zwei andere kaufen oder noch ein besseres entwickeln. Und genau in diese Sackgasse gehen wir jetzt hinein, weil dieser unglaubliche Vertrauensbruch von Seiten Russlands erfolgt ist und ich derzeit keine großen Möglichkeiten sehe, aus dem irgendwie herauszukommen, so sehr wir uns das alle wünschen.
Der Wunsch ist groß auf allen Ebenen, in der Ukraine natürlich ganz besonders, aber auch in Russland. Überall wünscht man sich ein Ende des Krieges. Aber wie geht es aus dieser Sackgasse heraus? Diskutieren Sie mit uns heute in Punkt 1 über Krieg und Frieden mit Brigadier Dr. Walter Feichtinger, Experte für Sicherheitspolitik und internationales Krisenmanagement, und dem Friedensforscher Dr. Thomas Reutner. Wie immer kostenfrei aus ganz Österreich unter 0800 22 69 79 oder schriftlich per Mail an punkt1@orf.at. Wem gehört der Mensch, fragt Werner Pirchner in seinem Piano-Trio Nummer 1. Es spielt das Egner-Trio. Die Sätze tragen Nummern. Ich könnte diesen 6 Sätzen Namen geben, wie zum Beispiel drittens die Pflicht zum Ungehorsam. Die Sätze tragen Nummern wie vielleicht wir, schreibt Werner Pirchner im Begleittext zu seinem Piano-Trio Nummer 1. Wem gehört der Mensch? Heute die Begleitmusik für Punkt 1 zum Thema Krieg und Frieden. Per Mail erreicht hat uns Herr Reisenbichhör, der meint: Selbstverständlich verurteile ich klar den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und anerkenne das Recht der Menschen in der Ukraine, sich zu verteidigen. Aber trotzdem heißt jeder Tag, ja eigentlich jede Stunde, mehr Tote, mehr Verletzte, mehr Zerstörungen. Daher gibt es für mich zu einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen keine menschliche Alternative. Wie können wir weltweit genug Druck ausüben, damit die Waffen endlich schweigen und die Bomben den Menschen in der Ukraine nicht mehr auf den Kopf fallen? Der weltweite Aufrüstungswettlauf, der durch den Krieg gegen die Menschen in der Ukraine noch mehr angeheizt wird, muss gestoppt werden. Nicht nur, weil damit die Bedrohung, dass diese Waffen eingesetzt werden, enorm steigt, sondern weil uns die Mittel für die Menschheit überlebensnotwendigen Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes fehlen. Zitat Ende. Ja, der Aufrüstungswettlauf. Herr Dr. Feichtinger.
Ich habe schon angesprochen, dass eben genau dieses Misstrauen, das jetzt entstanden ist, dazu führt, dass Staaten vermehrt wieder in die harte Verteidigung investieren. Harte Verteidigung heißt eben Kampfgerät wie Flieger, Kampfhubschrauber, Panzer und dergleichen. Weil man sieht, was in der Ukraine passiert ist. Und dort sind solche Geräte zu Tausenden im Einsatz und bringen genau dieses Leid und dieses Elend über dieses Land. Daher fährt der Zug wahrscheinlich, oder er fährt gerade aus den Bahnhöfen hinaus in Richtung dieser Aufrüstung. Stimmt aber nicht ganz, weil wir haben ja eigentlich schon ein anderes Ereignis gehabt, und das war 2014, die Annexion der Krim. Und das war eigentlich der erste Auftakt in diese Richtung. Und wenn wir uns erinnern, damals wurde bei einem NATO-Gipfel beschlossen, dass die Verteidigungsbudgets der NATO-Mitgliedstaaten auf 2% im Verlauf von 10 Jahren angehoben werden. Und das haben wir nächstes Jahr, dass hier eben diese NATO-Staaten diese 2%-Hürde nehmen wollen. Und mittlerweile gibt es Länder wie zum Beispiel Polen, die sagen, das muss die Untergrenze sein, weil wenn wir uns hier vor Augen führen, was da passiert, dann wird das noch viel zu wenig sein und Polen plant ein Verteidigungsbudget von 4%. Das heißt natürlich Aufrüstung, das heißt hier wieder zurück für mich ein bisschen in den Kalten Krieg, wo man genau auf so eine konventionelle Verteidigung setzt gegenüber einem Gegner, einen Kontrahenten, der eben hier jetzt bewiesen hat, dass er bereit ist, hier das Militär für seine politischen Zwecke einzusetzen.
Der auch bereit ist, Verträge, die geschlossen wurden, das Budapester Memorandum ganz beispielsweise, genau, das Minsker Abkommen, laufend im Grunde zu brechen.
Und das befeuert zusätzlich dieses Misstrauen, ja.
Wie wollen Sie, schreibt uns Herr Winkelbauer, mit jemandem verhandeln, der laufend jeden Vertrag, den er nicht mehr will, einfach bricht? Herr Dr. Reutner.
Vielleicht nur zum vorigen Punkt, den der Herr Reisenbichler eingebracht hat. Wir sehen ja auch bei den NATO-Staaten, die zunehmend mehr Geld für Rüstung, für Militär, für Waffen ausgeben. Die NATO-Staaten geben über 50% der globalen Militärausgaben aus. Nur hat das bewirkt oder wird eine noch stärkere Aufrüstung der NATO-Staaten bewirken, dass solche Konflikte nicht ausgetragen werden? Für mich stellt sich jetzt eher die Frage, wie und worüber können wir verhandeln und wie können wir Verhandlungslösungen stärker ins Zentrum rücken? Und all jene Aspekte, die wir ganz besonders zu Beginn der 1990er Jahre und wenn wir über Vertrauen in den internationalen Beziehungen sprechen, das verloren gegangen ist, dürfen wir nicht nur die letzten 12 Monate nehmen, sondern auch die vielen Jahre davor, seit sozusagen 1989, 90. Und warum ist die Situation eigentlich dann auch so gekommen? Und für mich stellt sich dann schon die Frage, wie können wir diese Verhandlungslösungen, diese Aspekte der zivilen Krisenprävention, der zivilen Konfliktbearbeitung stärken? Was braucht es denn dazu? Und da gilt es heute auch nachzudenken und da halte ich gerade besonders paktungebundene und neutrale Staaten für besonders wichtig, hier unterschiedliche Nachdenkprozesse, egal ob sie jetzt aus den EU-Staaten, aus den USA oder von woanders herkommen, entsprechend zu unterstützen mit Know-how, mit Angeboten vielleicht für Dialogplätze, mit Aspekten der Konfliktanalyse. Und wir sollten uns in Verhandlungen nicht nur darauf konzentrieren, wie werden die territorialen Fragen gelöst, das sind die allerschwierigsten, sondern wie können wir ein Stück weit auch kleinere Lösungen, wir haben jetzt angesprochen mit Antonio Guterres das wichtige Getreideabkommen, aber wie können wir beispielsweise auch Fragen lösen von AKW-Sicherheit, wie können wir humanitäre Aspekte, wo es unmittelbar den Menschen ein Stück weit besser geht, wie eine Deeskalation rund um Schulen und Spitäler zum Beispiel erreichen. Also das heißt, denken wir nicht nur an die großen Lösungen, sondern auch ein Stück weit an die kleinen Aspekte. Und das ist dann wieder die Punkte, die uns auf regionaler Ebene ein Stück weit Vertrauen schaffen, Plätze schaffen, wo wir dann Modelle entwickeln können, wie es weitergeht. Wir werden in der Ukraine keine große und schnelle Lösung, die plötzlich über Nacht kommt und diesen Konflikt vollständig bearbeitet, die werden wir nicht sehen. Wir werden in diesem Prozess ein hohes Maß an Frustrationstoleranz auch entwickeln müssen, wie dieser Prozess läuft. Und das wird ein sehr langer Prozess sein. Die Frage ist, wie kann er entsprechend unterstützt werden? Und da gilt es auch, die Haltung der Bevölkerung, jetzt natürlich in der Ukraine und in der Russischen Föderation, aber auch bei uns ein Stück weit mitzunehmen. Das ist ja letztendlich das, was unsere Gesellschaft sich auszeichnet, durch einen breiten Diskurs darüber, wie Krieg und Frieden und mit welchen Mitteln vor allen Dingen das entsprechend erzielt werden kann.
Wir haben auch zahlreiche E-Mails genau zu dieser Frage bekommen. Herr Peter fragt, warum wurden die Friedensinitiativen nicht unterstützt? Herr Werner schreibt uns, der dümmste Spruch eines gescheiten Menschen, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Putin und Genossen wollen gar nicht verhandeln. Diplomatie war schon immer die Kunst des Unmöglichen. Je dicker das Brett, desto früher muss mit dem Bohren begonnen werden. Will Europa wirklich der Türkei oder China die Initiative überlassen? Fragt Herr Werner. Initiativen sind willkommen, egal aus welcher Richtung, oder?
Auf jeden Fall, überhaupt keine Frage. Und es ist auch wahnsinnig wichtig, nicht alle nicht alle Bindungen abreißen zu lassen, Kanäle offen zu halten, das ist vollkommen klar.
Sie sprechen die Diskussion anlässlich der OSZE-Versammlung in Wien an vor kurzem.
Also hier muss man wirklich sich ein bisschen auch zurücknehmen und zu sagen, ja Moment, wir müssen auch am Morgen denken, und das halte ich für etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber das Kernproblem, das wir derzeit ja haben, ist, dass wir einen Aggressor haben, wo man auch vermittlungstechnisch nicht herankommt, wo man anscheinend mit Gesprächen nicht herankommt. Wir haben jetzt hier eine neue Initiative von Seiten Chinas, diesen 12-Punkte-Plan. Halte ich einmal für spannend, weniger wegen der Inhalte. Das sind eigentlich nur Feststellungen, die auch schon in der Zeit davor von China getroffen wurden und die keinen für mich lösungstechnischen Aspekt bieten. Aber dass China hier sich überhaupt einbringt, das ist für mich das Entscheidende. Und somit sehen wir auch, wo wir angekommen sind. Wir sind in einem wirklichen globalisierten geopolitischen Welt angekommen, wo jeder, auch kleinere Konflikt, Auswirkungen auf die ganze Welt haben kann. Und wenn China sich jetzt einbringt und die Türkei sich schon eingebracht hat und die UNO versucht mühsam hier auch wieder ein bisschen mitreden zu können und mitgestalten zu können, ja, Getreideabkommen, Saporischschja waren die zwei Schlagworte, dann kann das nur gut sein. Überhaupt keine Frage. Für mich ist der zentrale Punkt schlechthin, wie kommt man an Putin heran? Wie kann man mit Putin ins Gespräch kommen? Es gab ja viele, viele Versuche diesbezüglich. Wir erinnern uns an die Bilder vor dem 24.02., wo fast jeder europäische Staatschef auf dieser Bank gesessen ist und mit Putin gesprochen hat oder seine sagen durfte. Ich glaube, viel Gespräch hat es da nicht mehr gegeben, weil der Entschluss feststand. Und das ist für mich der springende Punkt. Und das ist auch die Frage an alle die, die jetzt mit der Forderung nach, Entschuldigung, nach Gesprächen, nach Verhandlungen und dergleichen aufkommen. Sagen Sie mir, wie man an Putin herankommt und jede Initiative wird unterstützt. Das ist für mich der Knackpunkt.
Das fragt auch Herr Winkelbauer nochmal. Er meint, wie wollen Sie mit jemand verhandeln, der jeden Vertrag bricht einfach, der einfach nicht mehr will? Ja, das ist die große Frage, ob es darauf eine Antwort gibt.
Wir haben natürlich eine Reihe von Verhandlungen ja auch bereits gesehen. Ich verweise nochmal auf das Getreideabkommen. Es gab natürlich Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen, wo es sehr wohl eine Einigung gab, die dann im gemeinsamen Interesse entsprechend lag.
Besonders vielleicht auch noch zu erwähnen an dieser Stelle, dass wir sehen, dass nicht alles ganz verloren scheint, ist, dass die USA Russland informiert haben, dass Joe Biden im Zug unterwegs ist nach Kiew. Und sie haben das nicht zuerst den NATO-Partnern gesagt, so wird es kolportiert, sondern zuerst Russland auf niederschwelliger Ebene davon in Kenntnis gesetzt. Mhm. Das wird auch als ein Indiz gewertet, dass noch nicht alle Brücken abgebrochen sind.
Mhm. Ich sehe auch den Plan der Volksrepublik China, den sie vorgelegt haben. Es ist weniger ein Friedensplan, sondern es sind, wie der Herr Feichtinger gesagt hat, einige Punkte, auch einige Feststellungen, die sich schlicht und einfach auf internationales Recht berufen, dass es eine territoriale Integrität gibt, dass humanitäres Völkerrecht zu beachten ist. Das sind an sich völlig normale Feststellungen in den internationalen Beziehungen, die üblicherweise gar nicht einmal besonders hervorgehoben werden müssen, weil sie selbstverständlich sind und weil sie in der UN-Charta sind. Aber der wichtige Punkt ist mir schon. Wir sollten auch versuchen, wie können wir den globalen Süden und die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt leben in Staaten, die diesen Krieg nicht verurteilt haben, die sich enthalten haben oder die vielleicht sogar gegen die UN-Resolutionen waren. Wie können wir hier stärker eine Kooperation bewerkstelligen? Den Druck auf die Russische Föderation, den werden wir über das Instrument Militärwaffen mit diesen Mitteln haben können, aber wir können auch versuchen, auf die Volksrepublik China ein Stück weit versuchen einzuwirken, auf Brasilien, auf Indien, auf Südafrika, auf verschiedene andere Länder, um hier entsprechend Druck einerseits auf die Russische Föderation, aber auch gleichzeitig dann natürlich von unserer Seite her Druck auf die Ukraine. Nicht jetzt geht's mir um die große Lösung und die Ukraine dazu zu drängen, geben Sie diese oder jene Gebiete auf, sondern für humanitäre Lösungen, beispielsweise einfach eine Deeskalation rund um Spitäler, um Schulen, zu solchen Gesprächen, die im beiderseitigen Interesse sind, ein Stück weit auch einzuladen.
Saporischschja wäre der Anfang, haben Sie schon erwähnt.
Saporischschja wäre der Anfang und es gibt viele andere Punkte, die Herr Reutner soeben angesprochen hat. Das Wichtige dabei ist, dass wir uns wirklich in einer Welt mit vielen Polen mittlerweile bewegen. Ja, wir dürfen nicht mehr sagen, das ist sozusagen die Sicht des Westens und das ist die Sicht der Welt auch auf diesen Krieg. völlig daneben, ganz, ganz anders.
Ein schwerer Fehler. Haben wir den begangen, einige Zeit lang, dass wir sagen, ja, so ist es?
Ich glaube, dass manche heute noch diesen Fehler begehen, ja. Dass man einfach die europäische Sicht oder die westliche Sicht als die Weltsicht sieht. Und das ist vollkommen daneben. China hat von Anfang an klargemacht, dass es den Krieg und die Entwicklungen ganz anders sieht. Und mittlerweile haben wir ja auch hier so ein Staatenbündnis, das heißt BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China, und da gehören mittlerweile noch andere auch dazu, die hier einfach auch sagen, der Krieg ist nicht unser Krieg sozusagen und lasst uns eigentlich mit diesen Folgen und den Auswirkungen in Ruhe. Und wieso sollen wir die Sanktionen mittragen? Das ist ja eigentlich in hohem Maße euch, ist gleich dem Westen, den USA zuzuschreiben. Das heißt, wir dürfen diesen Fehler nicht machen. Punkt 1. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es eine unterschiedliche Sicht auf diesen Krieg gibt in den verschiedenen Erdteilen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das kann ja auch ein Ansatz zur Lösung sein, dass man sagt, man bringt andere an Bord, sagt einmal eure Sicht der Dinge, vielleicht ergibt sich hier eine gewisse Verhandlungsmasse, mit der man gegenüber Russland auftreten kann. Und ob das jetzt China ist, ob das Indien ist, Indien wäre für mich ein unverfänglicher Vermittler in diesem Zusammenhang, eigentlich viel besser als China geeignet, weil China ja doch eine enorm bedeutende strategische Partnerschaft mit Russland geschlossen hat und daher für mich nicht unparteiisch ist in diesem Zusammenhang. Aber das ist eigentlich der Ansatz, den man gehen muss und ja nicht den Fehler machen und sagen, alle sehen diesen Konflikt und diesen Krieg und Russland so wie wir. Man braucht nur auf das Abstimmungsverhalten schauen bei der UNO-Vollversammlung, wo die Staaten ganz genau überlegt haben, wohin sie gehen wollen. Ja. Sie haben zum Teil sich zu Wort gemeldet, haben gesagt, das ist ein Völkerrechtsbruch, das können wir nicht akzeptieren. Aber sie sind nicht so weit gegangen, dass sie die Sanktionen mittragen würden und dergleichen. Das heißt, jeder große Akteur überlegt genau, wie er sich positioniert und wie er das in Zukunft machen will. Und viele sagen einfach, das ist euer Krieg, das ist der Krieg des Westens gegen Russland. Wenn man es umdrehen will, sagt man, der Krieg Russlands gegen den Westen oder gegen Europa und die USA. Und aus dem müssen wir mal herauskommen, weil hier hat sich eigentlich im globalen Süden und an anderen Orten auch schon eine Meinung verfestigt, dass Russland hier die Deutungshoheit hat. Russland bestimmt, wie dieser Krieg zu sehen ist. Und der Außenminister tourt ja durch Afrika, durch den Nahen Osten, durch viele andere Länder. Und da wird es sicher noch viele mehr geben, die das machen, um einfach hier dieses russische Narrativ in die Welt hinauszutragen. Der Westen ist schuld. Und viele folgen dem.
Ja. Ehemalige Außenministerin Österreichs Ursula Plasnik hat in einer rosanen Tageszeitung gesagt, 86% der Menschen leben in Staaten, die eben die Sanktionen nicht mit unterstützen. Und es gibt da natürlich einen anderen Fokus von Staaten im globalen Süden. Wir haben weltweit 20 Kriege. Viele von uns werden wahrscheinlich nicht mal die Hälfte aufzählen können. Das heißt, viele Kriege finden im globalen Süden statt, wo wir die als hin und wieder so als vergessene Kriege bezeichnen. Die haben diese Kriege vor der Haustür und fragen sich eigentlich, über welchen Krieg reden wir denn da gerade? Ist das der Krieg in der Ukraine oder ist das der Krieg, der unmittelbar in unserer Region stattfindet? Und da geht es natürlich um Fragen von Armut, um Fragen auch einer gerechten Globalisierung. Und wenn die europäischen Staaten immer wieder sagen, naja, es werden europäische Werte angegriffen, manche Menschen im globalen Süden und auch manche Staaten im globalen Süden sagen, welche Werte meint ihr eigentlich? Sind das diese Werte, die wir aus einer postkolonialen Ordnung immer wieder auch leidlich zur Kenntnis nehmen müssen? Ist das der Wert, wie Wirtschaftsbeziehungen funktionieren, dass das exportierte europäische Huhn billiger ist als das regional hergestellte Huhn und all diese Dinge, die da mitschwingen und dann noch die Waffenexporte noch mit dazu. Also das heißt, das ist schon eine unterschiedliche Wahrnehmung, weil uns dieser Krieg stärker betrifft, zu glauben, er betrifft andere in dem gleichen Maße wie uns und wir blenden zunehmend auch Kriege im globalen Süden aus, die bei anderen einen wesentlichen Fokus in der Betrachtungsweise haben, um menschliche Sicherheit herzustellen.
Da gibt es eine einfache Formel dafür. Die Entfernung bestimmt die Betroffenheit. Mhm. Ja, je weiter weg, umso mehr ist es auch aus dem Sinn.
Nachrichtenkriterium auch, was wir berichten.
Genau, ja. Wir haben hier ein anderes Beispiel auch in Europa. Nehmen wir das Thema Migration. Wenn Sie mit den baltischen Staaten sprechen, dann wird Migration ganz anders wahrgenommen als in Italien oder auch in Spanien. Ja, wir kennen das ja zu Genüge und daher ist es auch verständlich, wenn viele Staaten, die jahrzehntelang in innerstaatlichen Kriegen gefangen waren und wo die Bevölkerung furchtbar gelitten hat, sagt, ja, bitte lasst uns mit eurem Krieg in Ruhe. Wir haben genug eigene Probleme. Wir leiden noch an dem, was bei uns alles passiert ist. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und das ist für mich eine ganz wichtige Lehre aus europäischer Perspektive oder aus westlicher Perspektive. Wir neigen dazu, dass wir immer unsere Sicht der Dinge anlegen, unsere Maßstäbe anlegen. Und das taugt einfach nicht für die Welt. Wir haben im Beispiel internationales Krisenmanagement hier ein ganz dramatisches Erlebnis gehabt. Das war Afghanistan, wo man Demokratie exportieren wollte, wo man unsere Wirtschaftsansätze exportieren wollte und vieles mehr. Alles gut gemeint. Aber es ist einfach daneben gegangen, weil hier die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Daher müssen wir von dem uns ein bisschen verabschieden. Wir müssen viel mehr über die anderen Akteure wissen. Wir müssen erkennen, wie sie ticken. Wie tickt die russische Seele? Warum ist so eine große Mehrheit für diesen Krieg, den Putin hier vom Zaun gebrochen hat? Verstehen wir das überhaupt? Oder denken wir schon wieder, wieso protestieren die nicht gegen Putin? Also bei uns wird er sofort protestiert. Ja, weil das eine andere Gesellschaft ist, eine andere strategische Kultur. Und das ließe sich noch auf viele andere Bereiche umlegen.
Freiheiten, Rechte,
genau, Freiheiten,
Menschenrechte.
Werte wurden angesprochen. Vieles dieser Beispiele. Und das ist etwas, was ich für einen Kardinalfehler auf westlicher Seite halte, dass wir immer nur unsere Brille und unsere Maßstäbe anlegen und damit nicht verstehen, was auf der anderen Seite passiert. Im Krisenmanagement spricht man davon, dass man hier eine Cultural Awareness haben muss, also einfach verstehen muss, was da vor Ort passiert, damit man die eigenen Maßnahmen anpassen kann. Das gehört auch in die internationale Politik.
Herr Lerner hat uns am Telefon erreicht. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich hätte zwei Vermutungen. Die eine ist die, wenn ich mich umschaue in der Gesellschaft, dann gibt es ja etliche Bereiche, wo Gewaltfreiheit selbstverständlich ist. Also zum Beispiel auf einem Schulhof, wenn zwei Kinder miteinander raufen, wird man denen ein Messer in die Hand drücken oder eine Pistole in die Hand drücken und den Streit entscheiden, sondern man wird schauen, dass es gewaltfrei über die Bühne geht. Also wir haben diese Konfliktpraxis. Die haben wir in Organisationen. Die haben wir mittlerweile wahrscheinlich auch zwischen den Staaten, die sich ja auch nicht angreifen, nicht jeder Staat greift den anderen an. Ich finde es nur erstaunlich, im Sicherheitsrat funktioniert das eben nicht. Das ist meine zweite Vermutung. Wahrscheinlich ist die Souveränität der Staaten mehr wert als Gewaltfreiheit. Und es wird noch länger dauern, bis wir zu dem Aspekt kommen, dass wir das vielleicht ändern können, glaube ich jetzt. Das ist die zweite Vermutung. Und die dritte ist, medial gesehen wird bei uns Flucht, Unterwerfung und Vernichtung ganz weit oben, was Konfliktlösungen betrifft. Kompromisse werden in der Regel als sehr faule Kompromisse gesehen. Die sind was für Weicheier, also nicht was für starke Menschen. Und diese Abwertung von Kompromissen aus meiner Sicht, die ja auch harte Verhandlungen feststellen, wo man ja erkennt, das ist eine Kompromiss, das kommt viel zu kurz. Und solange Menschen das nicht lernen, als Basis schon im frühen Jahr, habe ich den Eindruck, kommen wir in diesen Fragen nicht weiter. Das ist die dritte Vermutung.
Vielen Dank, Herr Lerner. Danke sehr. Wer möchte dazu Stellung nehmen? Herr Dr. Reutner vielleicht. Und ich möchte noch ein Mail von Herrn Franz dazu nehmen. Der meint ja, eine große Jugendbewegung für den Frieden könnte doch den Krieg stoppen. Das wirft unser Hörer Herr Franz noch per E-Mail ein. Also früh anfangen mit der Fähigkeit, Menschen zu ermächtigen, Konflikte zu bewältigen. Der erste Punkt auch von unserem Anrufer Herr Lerner.
Ja, der Herr Lerner hat dann ganz einen wichtigen Punkt angesprochen. Insofern, dass wir ja in der Charta der Vereinten Nationen das Gewaltverbot verankert haben. Das heißt, es ist das, was Putin macht, ist schlicht und einfach gemäß der Charta der Vereinten Nationen verboten und aus guten Gründen. Wir haben uns ja sozusagen von der ganzen Debatte über den gerechten Krieg, über die vielen hunderte Jahre durch die Geschichte an diesem Punkt gearbeitet, dass die Anwendung von Gewalt mit Ausnahmen natürlich entsprechend verboten ist. Und wir haben in der Charta ja auch eine Reihe und eine Fülle von Ansätzen der nicht-militärischen Konfliktbearbeitung über Schiedssprüche, über Verhandlungslösungen und so weiter.
Artikel 33 schreibt es vor.
Genau. Das Problem ist, dass auch die Staaten im Sicherheitsrat, die da vertreten sind, natürlich nach nationalem Interesse handeln. Und die Vereinten Nationen sind nur so stark, wie die Staaten das möchten. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den der Herr Feichting am Anfang angesprochen hat. Wenn das Vertrauen in den internationalen Beziehungen erodiert, dann setzen wir stärker sozusagen auf Muskeln, auch um eigene Interessen durchzusetzen. Dann wird zunehmend weniger auf die Interessen des anderen geschaut. So hat sich auch ein Stück weit so der Sicherheitsbegriff vom Beginn der 1990er, wo wir über gemeinsame Sicherheit gesprochen haben, wo wir darüber gesprochen haben, dass Staaten ihre Bündnisse wählen können, aber schon auch darauf achten müssen, wie ist die Sicherheit des anderen tangiert. Also da sehen wir, dass sich da viel verändert hat. Und die Frage, die der Herr Lerner angesprochen hat mit dem Kompromiss, das ist eine, die ich in den letzten Wochen und Monaten im Diskurs ganz, ganz stark und intensiv wahrnehme, dass Verhandlungslösungen sehr oft als verlogen betrachtet werden, bei uns vielleicht etwas weniger als im europäischen Kontext.
Aber wir erleben es innenpolitisch auch.
Ja, dass es ein bekenntnisloses Dahergerede ist oder ein kenntnisloses Dahergerede ist, dass es als naiv betrachtet wird. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch in Deutschland die Haltung, dass beispielsweise über dieses Manifest von Schwarzer und Wagenknecht die Haltung in etwa geteilt ist. Gut 40% sind dafür, gut 40% sehen das sehr skeptisch. In Österreich sehen wesentlich mehr Menschen eine Verhandlungslösung als einen zentralen Punkt. Und da gilt es auch immer wieder genau über diese Aspekte entsprechend auch zu reden. Wenn zu wenig darüber geredet wird und über Alternativen zu dieser Engführung in unseren Ansätzen, nämlich Waffen zu schicken, sich selbst aufzurüsten und immer das nächste Sanktionspaket zu beschließen. Wenn wir diesen Ansatz nicht weiten können, dann findet der Diskurs natürlich nicht statt. Und es ist natürlich schade, wenn sich Menschen, die so einen Diskurs führen wollen, weder in den Parteien noch vielleicht zum Teil auch in den Medien nicht repräsentiert fühlen. Das tut unserem Diskussionsklima auch nicht gut.
Wichtig ist allerdings, dass wir von derselben Basis ausgehen. Es gibt ja einen Aggressor Russland, ein klares völkerrechtswidriges Verhalten. Das muss man benennen und verurteilen.
Ich darf das nur unterstützen. Also ich finde es sehr interessant, dass wir uns selber hier sozusagen immer in die Pflicht nehmen und sagen, man muss kompromissbereit sein. Wir verwenden ja auch wir. Ja? Wir müssen kompromissbereit sein und. Ja, was meint man denn damit? Wir haben einen Aggressor, der hier eindeutig nicht kompromissbereit ist, sonst hätte er das nicht gemacht, sonst hätte man ja vorher schon andere politische Lösungen gefunden. Und wir haben eine Ukraine, die in existenzieller Not ist, die sich verteidigt mit einem bewundernswerten Widerstandswillen und einer Widerstandskraft, was wir uns in Europa gar nicht mehr vorstellen konnten. Und wer ist dann die andere Seite sozusagen. Ja? Wir haben den Fehler, dass wir eine eindimensionale Betrachtung machen. Ich unterschreibe das alles. Ich bin sehr dafür, selbstverständlich, Gewaltfreiheit, Kompromissbereitschaft, all das. Aber wir sind am Ende der Fahnenstange, wenn auf der anderen Seite jemand steht, der nicht einmal die Wörter kennt, geschweige denn sie verfolgen möchte.
Wem gehört der Mensch, fragt Werner Pirchner und überschreibt den zweiten Satz seines ersten Klaviertrios mit: Der Mensch gehört dem Staat. Umgekehrt. Wie es in der Welt, in der wir leben, weitergeht, wie Konflikte entschieden werden, ob autokratische Herrscher mit Atombombendrohungen durchkommen, ob das Recht des Stärkeren gilt oder das starke Recht, all das steht auf dem Spiel. All das wird sich bei diesem, dem ersten richtig globalisierten Krieg, dem ersten auch hybriden Krieg, Propaganda wurde schon angesprochen, entscheiden, sagen Analysten und Beobachterinnen. Gestern Punkt 1 zum Thema Krieg und Frieden sind heute Brigadier Dr. Walter Feichtinger, Präsident des Center für strategische Analysen, und Dr. Thomas Reutner, Friedensforscher an der Universität Wien und beim Internationalen Versöhnungsbund. Und Herr Hirzegger fragt, könnte man nicht mehr Alternativen als Krieg und Frieden haben? Ich weiß, halbtot gibt es auch nicht. Doch könnten wir es nicht beim Handelskrieg bzw. à la Paul Watzlawick Zufriedenheit ohne Leichen und Zerstörung belassen? Ich bitte darum, schreibt er uns. Gibt es noch eine dritte Option?
Spannende Frage, weil wir befinden uns ja in einem Krieg, der nicht nur militärisch ausgetragen wird, sondern, Sie haben es gesagt, hybrid ausgetragen wird. Was versteht man darunter? Alle Facetten von der Wirtschaft über die Meinungshoheit, über die Information bis zu Unterwanderungsversuchen, all das kennzeichnet heute diesen Krieg. Und viele Facetten davon haben wir schon vorher gekannt. Das hat sich ja spätestens seit 2014 so entwickelt. Das heißt, dieser multiple Krieg, den haben wir und der ist omnipräsent und der findet im Frieden genauso statt wie im Krieg eigentlich. Und daher, wenn ich die Frage dann richtig interpretiere, dann geht es darum, hier das militärische Element auszuschalten und zu akzeptieren, dass alle anderen Facetten dieses Krieges noch aufrecht bleiben. Ja, das mag sein, dass man hier einmal vom Schießen wegkommt und das verursacht ja die größten Opfer, das ist ja überhaupt keine Frage. Und dann hätte man vielleicht auch die Tür aufgemacht, um hier in Richtung Gespräche und erste vertrauensbildende Maßnahmen wieder zu gelangen. Wäre äußerst wünschenswert, ist überhaupt keine Frage. Aber ich bin ein bisschen skeptisch derzeit, weil wir sehen, wie unglaublich mehrdimensional dieser Krieg mittlerweile schon geworden ist und dass eben nicht nur zwischen zwei Akteuren stattfindet, zwischen der Ukraine und Russland, sondern dass im Prinzip alle wichtigen Akteure weltweit in irgendeiner Form davon betroffen sind und Partei sind, was einerseits eine Chance ist, aber andererseits natürlich auch eine Schwierigkeit.
Und ein großes Problem für beispielsweise die weltweite Ernährungssicherheit. Herr Dr. Reutner, das haben Sie angesprochen. Unser Hörer Herr Peter schreibt, warum führen Sanktionen und die Drohung von Waffenlieferungen denn nicht zu Friedensgesprächen? Schließt sich das aus?
Naja, weil es oft einen Willen gibt, der stärker ist als das, also dass man Sanktionen dann auch entsprechend aushält. Und wir sehen ja auch immer wieder, Sanktionen sind nicht das einzige Instrument, das dann zu einem Erfolg führt. Wir haben sehr viele Sanktionen, die schlicht und einfach ein Stück weit auch ins Leere gehen. Und wenn wir uns jetzt vielleicht auch zu der Einlassung davor uns anschauen, bezüglich der ganzen Friedensprozesse, es gibt ja nicht den Weg zu einem Friedensprozess, sondern sehr viele Friedensprozesse schauen sehr, sehr unterschiedlich aus, werden von unterschiedlichen Akteuren begleitet. Es gibt unterschiedliche Konfliktdynamiken. Das ganz Wesentliche ist natürlich, eine entsprechende Konfliktanalyse zu machen. Welche Faktoren sind da überhaupt relevant? Aber insgesamt können wir schon sagen, manchmal ist es in der Debatte, die wir gegenwärtig führen, gerät es ein bisschen aus dem Blick. Wir sehen schon, dass seit dem Zweiten Weltkrieg knapp die Hälfte der Kriege, die beendet worden sind, durch Vereinbarungen beendet worden sind und nicht durch militärischen Sieg. Und das ist sozusagen auch ein wichtiger Punkt, den wir aus der empirischen Konfliktforschung auch mitnehmen können. Wenngleich es natürlich kein Patentrezept gibt und keine Folie, die man über bewaffnete Konflikte drüberlegt, um sie entsprechend lösen zu können. Und ein Punkt, der mir noch wichtig erscheint in Bezug auf die hybriden Kriege. Wir müssen auch aufpassen, dass wir den Krieg, wie wir ihn definieren, dass wir ihn sozusagen auch handhabbar machen, wenn jede Auseinandersetzung, die es gibt, auch wenn sie nicht militärischer Natur ist, plötzlich in irgendeiner Form zum Krieg wird oder Krieg auslösen kann, dann begeben wir uns da in eine Eskalation herein. Die NATO hat jetzt zum Beispiel gesagt in ihrer aktuellen Strategie vom letzten Jahr, es kann natürlich ein hybrider Krieg, damit ist gemeint Cyberattacken, kann dazu führen, dass ein Beistandsfall, nämlich ein militärischer Fall, ausgelöst wird. Das ist natürlich jetzt, wenn wir darüber diskutieren, dass Finnland der NATO beitreten soll und wir sehen, dass es Cyberattacken gibt, kann das sozusagen, kann der Finger an der Tastatur tatsächlich den Finger am Abzug auslösen. Und das sollten wir versuchen, institutionell diese beiden Dinge ein Stück weit zu trennen, damit die Sicherungen nicht durchbrennen.
Nur ein Wort dazu. Die Abrüstung und die genaue Verwendung der Begriffe ist wahnsinnig wichtig in dem Zusammenhang.
Sprache überhaupt haben im Zusammenhang.
Sprache insgesamt, ja. Wir haben ja auch eine Verrohung der Sprache in diesem Zusammenhang. Und mit dem Begriff Krieg sollte man tatsächlich sehr, sehr vorsichtig umgehen. Daher hatten wir auch ein Forschungsprojekt an der Landesverteidigungsakademie, wo wir von hybrider Machtprojektion gesprochen haben. Ja. Es muss nicht alles Krieg sein, wie Sie sagen, aber natürlich zu versuchen, dem anderen seine Meinung aufzudrücken und sein Verhalten zu ändern, das passiert tagtäglich. Aber das ist nicht Krieg, das ist eben der globale Wettbewerb in allen Dimensionen.
Herr Ofner schreibt uns, wenn einmal Krieg im Gange ist, haben Friedensbewegungen nur mehr eine geringe Chance, etwas zu bewegen. Vorher müssten sie aktiv werden, eine Verständigungspolitik zu erreichen. Hier liegt meiner Meinung nach auch die Hauptaufgabe der Friedensforschung. Und Frau Christina schreibt uns, wie können wir die Ukraine unterstützen in ihrem Kampf gegen den Aggressor und nicht an Putin herankommen? Es geht auch nicht darum, dass wir verhandeln, schreibt sie. Verhandlungspartner ist die Ukraine, zu dem ihr entsprechend Zeitpunkt. Es ist eine Frage des Anstands, sie zu unterstützen. Damit schließt sie ihr Mail. Ja, wir kommen langsam aber doch zum Ende der Sendung.
Wie kann ja, natürlich, so eine selbstverständlich. Ich meine, man muss sich ja nur vorstellen, die ukrainische Bevölkerung, die ukrainische Politik wird von heute auf morgen überfallen, befindet sich in Todesängsten, in existenzieller Bedrohung und hat auch gemäß Charta der Vereinten Nationen hier das Recht, sich zu verteidigen und dabei unterstützt zu werden. Da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Das ist Solidarität, das ist internationales Völkerrecht, das ist vollkommen klar. Und parallel muss man denken, wie man aus dem wieder herauskommt. Und genau das ist ja diese Debatte, die wir hier führen, wo es zum jetzigen Zeitpunkt keine wirklichen konstruktiven, erfolgreichen Ansätze zu geben scheint. Es gibt ein paar kleine Türchen, das ist eben dieses Getreideabkommen, das ist Saporischschja, wo man vielleicht über UNO-Vermittlung hier ein bisschen mehr hineinbringt. Das ist auch immer wieder der Gefangenenaustausch. Vielleicht wird es auch irgendwo gelingen, an einer Stelle in diesem großen Krieg in der Ukraine hier örtliche Waffenstillstände zu vereinbaren. Ja, wenn es sich wirklich in gewissen Abschnitten so ergibt, dass hier nichts mehr weitergeht für beide Seiten, dass man hier ein ganz ein wenig hier etwas unterbringen kann, dass eben die Waffen für eine gewisse Zeit schweigen, weil wir haben ja hier eine Frontlinie von 1000 Kilometern. Ja, das ist ja nicht überall gleich sozusagen. Und daher bin ich schon sehr gespannt, wie sich der Krieg am Boden in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt, weil dann könnten sich solche Möglichkeiten ergeben, hier zumindest lokal ein bisschen etwas zum Positiven zu verändern.
Wenn wir Friedensprozesse anschauen, ja. Herr Dr. Reutner, Sie haben schon gesagt, das wird lange dauern, aber in kleinen Schritten. Sie haben Ansätze genannt, Schutzzonen um Krankenhäuser, so eine Art Minimalprogramm, ein minimaler Konsens, der kleinste gemeinsame Nenner, Gefangenenaustausch funktioniert reibungslos, sehr gut zwischen den beiden Ländern, zumindest etwas. Ein Anlass zur Hoffnung, aber wir brauchen auch Frustrationstoleranz, haben Sie gesagt. Und ich nehme an, dass wir richtet sich da weniger an uns als an die Menschen in der Ukraine oder in Russland und in anderen Ländern, die direkt betroffen sind. Wir als Österreich hätten auch eigentlich auch einen Auftrag. Neutralität heißt schließlich nicht, nichts zu tun.
Ich möchte noch ganz kurz, weil mir das sehr wichtig ist, die Anruferinnen noch ernst zu nehmen, auf den Herrn Ofner kurz eingehen, der gesagt hat, der Aspekt der Krisenprävention und welche Aufgabe hat Friedensforschung und Friedensbewegung? Ja, natürlich, Friedensforschung auch vorzudenken, Vorschläge zu entwickeln, zu vernetzen, entsprechend auch von Seiten der Friedensbewegung Forderungen aufzustellen. Die Krisenprävention ist natürlich ein wichtiger Punkt, und wir haben einen sozusagen in Europa auch einen Champion der Präventionsidee, nämlich die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, die ja deren Aufgabe es ja auch ist, derartige Maßnahmen in ihren Feldmissionen, und es gibt in Wien ein Crisis Prevention Center, wo all diese Punkte von ganz zentraler Bedeutung ist. Es ist immer die Frage, es ist wie bei den Vereinten Nationen. Die Staaten bestimmen, wie stark die Organisation sein soll. Und wir haben bei der OSZE gesehen, dass das Budget kontinuierlich weniger geworden ist, wo es ja eigentlich angesichts der Konflikte und der Auseinandersetzungen viel mehr sein sollte und viel mehr Geld investiert werden kann. Und da, glaube ich, ist es ein ganz zentraler Punkt, dass Österreich auch als Amtssitz der Vereinten Amtssitz erstens der Vereinten Nationen und der OSZE natürlich auch hier entsprechende Initiativen, Freundinnen und Freunde unter den Staaten, auch in der Wissenschaft, in den sozialen Bewegungen findet, um hier gemeinsam einen stärkeren Ansatz für Krisenprävention auch zu haben. Und ist das Kind in den Brunnen gefallen, wenn mal militärische Auseinandersetzungen sind für die Zivilgesellschaft? Nein, nicht ganz. Wir sehen beispielsweise einen zentralen Ansatz in Deutschland, der Deutsche Zivile Friedensdienst, der eine ganze Reihe von Einsätzen auch in der Ukraine gehabt hat. Hier haben sich die Aufgabenfelder für zivilgesellschaftliche Organisationen verändert. Hier sind die Organisationen damit beschäftigt, beispielsweise bei Verstößen gegen humanitäres Völkerrecht zu dokumentieren, psychosoziale Unterstützung zu geben, in Konflikten innerhalb der Gesellschaft, wenn es zu Geflüchteten kommt, hier deeskalierend zu wirken, hier verständigend zu wirken. Also das heißt, die Zivilgesellschaft hat auch hier einen Ansatz, und das wäre natürlich gerade für einen neutralen Staat ein ganz wichtiger Punkt, wo man ja sagt, neutral sein heißt ja, dass man sich an keinem Krieg im völkerrechtlichen Sinne beteiligt, aber der zentrale Punkt ist dann, was kann Österreich tun? Und hier genau auf diese Instrumente der Krisenprävention zu setzen, auf einer Stärke des Rechts und nicht auf das Recht des Stärkeren.
Wie stehen unsere Chancen, zurück zu einer internationalen Ordnung zu finden, die der UN-Charta entspricht?
Schlecht, würde ich einmal sagen, weil wir derzeit eben Akteure haben, die diese internationale Charta von 1945 einfach so nicht mehr haben wollen. Wir haben ganz eindeutig hier den Versuch Chinas, die Weltordnung umzugestalten, mit chinesischer Prägung. Das ist ambitioniert, das ist nachvollziehbar, das ist gar keine Frage, aber das behindert uns natürlich auch, wenn wir die alten Mechanismen und Instrumente anlegen wollen, weil sie nicht mehr funktionieren. Der Sicherheitsrat ist blockiert, weil Russland Vetomacht ist. Die OECD ist blockiert, weil hier ein Konsensprinzip besteht und Russland einfach nicht mitspielt. Daher müssen wir das alles überdenken, und das ist höchst an der Zeit.
Krieg und Frieden, das war Punkt 1 heute über neue sicherheitspolitische Selbstverständlichkeiten, alte Ordnungen und die weltweite Wahrnehmung des russischen Angriffskrieges. Herzlichen Dank, Herr Brigadier Walter Feichtinger, dass Sie zu Gast waren, und ganz herzlichen Dank, Herr Thomas Reutner, dass Sie zu Gast waren.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Für Frieden mit friedlichen Mitteln interessiert, wie ein neutrales Land seinen Status ernst nehmen kann. Flinte, Faust und Friedensmacht, der Titel des Buchs von Thomas Reutner, erschienen im Morawa Verlag im Jahr 2020. Morgen in Punkt 1 geht es um jugendliche Straftäterinnen und Straftäter und die Frage, wie Gesellschaft und Gesetzgeber sich verhalten sollen, wenn junge Menschen kriminell werden. Zu Gast bei Philipp Blom ist Günter König vom Verein Moped in Wels. Heimat, fragt Werner Pirchner zum Ausklang, und für heute danken Sie herzlich für Ihre Zeit, fürs Zuhören und Mitreden. Miloš Ikić an der Technik, Helmut Jasper mit der Musikauswahl, Andrea Hauer Regie, Günter Kandelbauer am Telefon, Moderation Barbara Zeitammer. Wir wünschen einen angenehmen Nachmittag.